Moin und willkommen zu Signals from the Future, powered by Waterkant. Heute mit einem Talk von Rasmus Hildebrand über Branding. Wie wurde Birkenstock zur Lifestyle-Ikone? Warum passiert gutes Branding immer, egal ob wir wollen oder nicht? Und wie kommt ihr mit klarer Positionierung, echten Werten und einem scharfen Avatar mit eurer Marke auf ein neues Level? All das erfahrt ihr in diesem Talk, der aufgenommen wurde auf dem Waterkant Festival 2025. Wenn du mehr solcher Inhalte möchtest, dann folg uns doch auf Social Media und komm am besten zum Festival 2026. Und jetzt viel Spaß!
Okay, ja, herzlich willkommen, einen wunderschönen guten Morgen. Ein sehr sonniger Festivaltag. Ich freue mich, was der Tag so bietet. Und was ich heute vorbereitet habe, das habe ich wahrscheinlich im Titel schon so ein bisschen angedeutet. Wir werden über Branding sprechen. Und zum Start würde ich gerne einmal... Ach so, ihr seht wahrscheinlich die Notizhefte auf euren Sitzen. Wenn ihr keine gefunden habt, sind da vorne noch welche. Ich habe auch ein paar Sticker mitgebracht, die ihr euch im Anschluss mitnehmen könnt. Genau, denn ihr könnt wahrscheinlich im Verlauf der Präsentation hier und da ein paar Ideen sammeln, die vielleicht später für euch nochmal nützlich sein könnten. Okay, einmal Hand aufs Herz, wer besitzt so eine Sandale? Ganz ehrlich sein, ich gehöre da auch zu. Okay, wunderbar. Wollt ihr mal was komplett Abgefahrenes hören? Birkenstock hat 2013 ungefähr 300 Millionen Umsatz gemacht. Gut, ich wünschte, ich würde so viel Umsatz machen, aber es kam tatsächlich dazu, dass Birkenstock im letzten Jahr 2 Milliarden Umsatz gemacht hat. Das ist eine Steigerung von 600%, also der Umsatz hat sich versiebenfacht. Und Spoiler, es liegt nicht an den innovativen neuen Produkten, weil in den 80er Jahren waren es tatsächlich genau die gleichen wie jetzt. Natürlich gibt es andere Materialien, andere Farben, aber im Wesentlichen sind die Produkte genau gleich geblieben. Und noch ein Spoiler, das Logo hat sich auch nicht verändert. Das ist auch immer noch genau das Gleiche. Wie hat das Ganze funktioniert? Der Titel der Session hat es wahrscheinlich schon ein bisschen angedeutet. Das Ganze hat durch Branding funktioniert. Und um diese Methode soll es heute gehen. Und vielleicht habt ihr diesen Satz schon mal irgendwo gehört. Du verkaufst nicht das Produkt, sondern eine Welt um das Produkt. Ich werde später nochmal darauf zurückkommen. Der Satz fällt heute wahrscheinlich noch ein paar Mal häufiger. Oh, ich mache mir mal einmal ganz kurz, Entschuldigung, einen Timer, dass ich auch die Zeit nicht verliere. Okay. Wie wurde also aus dem altmodisch wahrgenommenen Gesundheitsschuh ein Lifestyle-Phänomen? Und warum wurden früher neue Produkte so angekündigt und heute so? Ich wünschte, ich könnte sagen, es liegt an einem besseren Fotografen oder einer besseren Fotografin. Aber es liegt leider nicht an den besseren Lichtbildern, dass Birkenstock sich ganz neu im Markt positionieren konnte und für ein Lifestyle-Phänomen gesorgt hat. Branding. Darum soll es heute gehen. Und wenn bis hierhin erstmal dieser Birkenstock-Prozess für euch interessant klingt, dann ist diese Präsentation für euch. Und Branding an sich, da scheiden sich auch teilweise die Meinungen. Denn es ist mittlerweile häufig diskutiertes Thema. Es gibt viele unterschiedliche Meinungen. Was ist Branding jetzt eigentlich? Und ihr bekommt heute meine Perspektive und meine Methoden, was bei unseren Projekten funktioniert hat. Viele Unternehmen merken nämlich über die letzten Jahre, dass sie dem Druck nicht mehr gerecht werden können, diesem Branding-Prozess nachzugehen. Okay, worüber sprechen wir heute? Wir sprechen einmal darüber, was Branding eigentlich ist, warum es 2025 so wichtig ist, warum es dir Geld bringt und wie du deine startest oder weiterentwickelst oder wachsen lässt. Okay, ganz kurz zu mir, ganz kurz und knackig. Ich habe vor 5 Jahren während meines Studiums ein Designstudio gegründet mit Jamo und Simeon zusammen. Und wir haben viele Brands und Webseiten umgesetzt und mit der Zeit uns immer mehr auf digitale Produkte fokussiert. Das heißt, wir sind leider Gottes immer ein bisschen weiter weg von Branding gegangen. Natürlich, wir haben immer noch Tech-Startup-Brands gemacht. Aber das Ganze hat mich vor ein Ultimatum gestellt, wodurch ich gesagt habe, hey, ich will die Brands der nächsten Generation hochjagen. Und das funktioniert leider im typischen Softwareentwicklungssinne nicht mehr so gut. Deswegen stand ich vor dem Ultimatum, habe ausgegründet und meine Brand nach einem Sprengstoff benannt. Das sind ein paar Projekte, mit denen ich aktuell zusammenarbeite. Und damit ihr euch was darunter vorstellt, was ich mache, ganz kurz, vielleicht kennt die eine oder andere Person Stickto. Stickto ist eine App zur Berufsorientierung, wo Schüler Jobkarten swipen können und basierend auf ihren Interessen passende Jobs vorgeschlagen bekommen. Also wirklich ein sehr zukunftsfähiges Projekt. Julian, der Gründer, ist auf mich zugekommen und meinte, hey Rasmus, wir haben aktuell 2000 Nutzer auf der App und das funktioniert nicht so gut, auf Unternehmen zuzugehen, dass sie ihre Jobs anbieten, weil wir haben nicht genug SchülerInnen auf der Plattform. Deswegen haben wir eine TikTok-Kampagne gestartet und mit einem TikTok über Nacht 7000 App-Downloads generieren können, wodurch Stikto tatsächlich unter Duolingo im Bildungsbereich auf Platz 2 gelandet ist. Das war natürlich ein riesen Achievement für uns. Ein zweites Beispiel für alle, die aus Kiel kommen, vielleicht kennt ihr den Kiloladen. Ganz kurz angerissen, das Prinzip sagt es schon im Namen. Es wird Textil, also Secondhand-Mode, nach Kilopreis verkauft. Und die Brand habe ich auch entwickelt und begleite die auch bis heute weiter. Und wir haben es hinbekommen, die monatlichen Aufrufe fast zu mehr als zu verfünffachen und die Follower auf Instagram beispielsweise zu verdreifachen innerhalb von anderthalb Jahren. Okay, Rasmus, wir haben es verstanden. Worauf ich hinaus will, ist, die Konzepte, die ich heute mitgebracht habe, scheinen ja zu funktionieren. Und das, was funktioniert hat, habe ich für euch einmal heute aufgearbeitet. Ich würde euch bitten, einmal ganz kurz die Augen zu schließen und an ein großartiges Logo zu denken. Kurz dran festhalten, gerne die Augen wieder öffnen. Und ihr habt wahrscheinlich jetzt ganz klar ein Logo vor Augen. Und in den meisten Fällen wählen wir ein Logo, mit dem wo wir uns mit der Marke identifizieren können. Wo das Logo vielleicht objektiv gesehen gar nicht das Beste ist, aber die Marke hat sich bei uns eingeprägt. Also die wenigsten werden beispielsweise aus dem Zweiten Weltkrieg Symbole auswählen, auch wenn die aus Logo-Perspektive wahrscheinlich wirkungsvoll wären. Worauf ich hinaus will, eine Brand ist nicht das Logo. Und das ist ein Riesendiskurs, der auch ständig im Internet stattfindet. Ich habe einfach mal ein Beispiel mitgebracht. Diese beiden Food-Unternehmen kennt ihr wahrscheinlich und aus objektiver Sicht, wenn ich mir die Fernwirkung einmal anschaue, ist das nicht das beste Logo-Design. Das bedeutet aber nicht, dass es schlechte Brands sind. Vergleichen wir beispielsweise die Fernwirkung einmal mit Nike und Apple, dann sehen wir schon, okay, ich kann das noch deutlich kleiner tatsächlich erkennen. Okay, und was ist jetzt Brand eigentlich? Branding ist der Grund, warum zwei identische Becher so unterschiedliche Preise haben können. Einer kostet 10 Euro, einer kostet 30 Euro. Branding ist auch der Grund, warum wir 7 Euro für eine Eiscreme ausgeben, obwohl es wahrscheinlich mit ähnlichen Nährwerten eine Eiscreme gibt, die 2 Euro kostet, im gleichen Kühlfach. Branding ist auch der Grund, warum Apple eine Kundenbindungsrate von 90% hat. 90%, 9 Leute von 10 kaufen einmal Apple und noch ein zweites Mal Apple, mindestens noch ein zweites Mal Apple. Okay, durch das folgende Konzept konnten wir auch über das vergangene Jahr über 9 Millionen Impressionen auf unterschiedlichen Plattformen generieren. Gut, starten wir mal mit, was ist Branding eigentlich? Wie gesagt, das ist alles meine Perspektive. Ich bin auch offen, danach auf jeden Fall nochmal einen Dialog zu führen. Aber aus meiner Perspektive ist eine Brand erstmal nichts anderes als eine Persönlichkeit. Unternehmen haben eine Brand, Fußballvereine haben eine Brand. Und ob du willst oder nicht, du hast auch eine Brand, genauso wie ich. Ja, Personen können auch eine Brand haben. Ich zeige euch einmal eine Silhouette und ich bin mir ziemlich sicher, dass euch sofort hunderte Bilder und vielleicht sogar Emotionen in den Kopf schießen. Okay. Eine Brand ist also eine Persönlichkeit. Und diese Persönlichkeit setzt sich aus Assoziationen zusammen. Ihr habt diese Silhouette gesehen und sofort diese ganzen Assoziationen wahrgenommen. Okay, das heißt, im Branding verknüpfen wir Dinge, die Menschen kennen, mit etwas, das sie nicht kennen. Was sie nicht kennen, ist erstmal euer Produkt, euer Unternehmen, weil das ist erstmal auf dem Papier nur eine angemeldete Rechtsform. Genau, das heißt, wir möchten die richtigen Assoziationen für unser Unternehmen oder unser Produkt auswählen. Ihr seht schon, es funktioniert auf jeden Fall. Das Beispiel wurde deutlich. Und ein weiterer Fakt ist, Branding passiert immer, ob wir wollen oder nicht. Wir können nicht umgehen, dass Menschen Dinge mit uns assoziieren. Denn das menschliche Gehirn, ich bin kein Neurowissenschaftler, aber ist darauf ausgelegt, blitzschnell Muster zu erkennen und Zusammenhänge herzustellen, um sich in der Welt zurechtzufinden. Das kann man uns auch erstmal gar nicht verübeln. Aber Studien zeigen, dass wir innerhalb von 0,1 bis 7 Sekunden uns meistens schon ein Bild machen von einer Person. Das heißt, auch wenn es nicht immer fair oder zutreffend ist, wir beurteilen relativ schnell und versuchen zu, unsere Umgebung natürlich einzuordnen. Okay, ich bin ein bildlicher Typ. Ich mache nochmal ein zweites Beispiel, wie man Branding verstehen kann. Ich verstehe eine Brand als eine Art Blumenstrauß. Warum? Weil wir bei einem Blumenstrauß immer die Gesamtheit betrachten. Das heißt, wenn die Gesamtheit harmonisch auf uns wirkt, haben wir praktisch eine stimmige Brand. Wenn aber beispielsweise das Wasser in der Vase schon braun wird, vielleicht die Stängel schimmeln oder eine Blume welk wird, dann merkt ihr schon, kommt eine negative Assoziation rein und das Gesamtbild ist gestört. Das heißt, wir haben 1 bis 2, vielleicht 3 Assoziationen, die das ganze Gesamtbild stören. Okay, das heißt, Branding ist für uns, wenn wir den Prozess angehen wollen, eine bewusste Verbindung von Dingen durch ein Outcome. Was bedeutet das? Das bedeutet, ich habe ein Beispiel mitgebracht, wir haben 2 Dinge, die wollen wir verknüpfen und das tun wir durch ein Outcome. Lasst uns gerne einmal die Waterkant-Brause als Beispiel nehmen, denn wenn wir sie trinken, empfinden wir einen leckeren Geschmack. Das ist erstmal unser Outcome. Das heißt, wir verbinden den leckeren Geschmack mit dem Trinken und somit mit dem Produkt der Waterkant-Brause. Das heißt, wenn ich das nächste Mal etwas Leckeres trinken möchte, wonach werde ich wohl Ausschau halten? Unter Umständen nach einer Waterkant-Brause natürlich. Denn Branding ist eine bewusste Verbindung von Dingen durch ein Outcome. Und manchmal verbinden Unternehmen ihren Kram mit Dingen, die Kunden nicht mögen. Vielleicht fällt euch da ja was ein. Da gab es, glaube ich, mal vor ein paar Jahren einen Skandal. Irgendwas war da. Vielleicht verbindet ihr auch negative Assoziationen mit dieser Persönlichkeit durch einen Jan Böhmermann-Beitrag. Vielleicht fällt euch auch eine negative Assoziation zu Rammstein ein. Ihr seht schon, worauf ich hinaus will. Ein letztes Beispiel ist Tesla. Ich gehe da noch mal ein bisschen genauer drauf ein. Weil Tesla ist spannend. Das ist eine Automobilfirma, die eigentlich eher auf einer Personal Brand basiert. Und ich weiß, euch schießen auch jetzt schon wieder tausende Assoziationen in den Kopf. Und wenn wir 10 Jahre zurückgehen, haben wir mit dieser Person einen Tech-Milliardär verbunden, der uns zum Mars bringt und die Welt retten soll. Heute verbinden wir damit tendenziell solche Assoziationen. Das heißt, die neuen Assoziationen haben die Brand so gewandelt, dass Menschen, die die erste Brand, also das erste Beispiel gut fanden, jetzt ihr Auto mit Stickern bekleben, die deutlich machen, dass sie sich nur mit der ersten und nicht mit der zweiten Brand identifizieren können. Ergibt das Sinn? Okay. Ob das jetzt gewollt ist oder nicht, Branding passiert immer. Und unser Ziel ist gutes Branding. Und gutes Branding ist die bewusste Verbindung von unserem Business und guten Outcomes für die Zielgruppe. Und welche Assoziation du mit deinem Business verknüpfst, bestimmt 2 Dinge. Erstens, wer deinem Business Aufmerksamkeit schenkt. Und zweitens, ob sie sich zu deinem Business hingezogen fühlen. Und jetzt wird es einmal ganz kurz taktisch. Ich habe nochmal ein konkretes Beispiel mitgebracht. Diese Bildmarke kennen wir wahrscheinlich. Und auch hier schießen uns wieder tausende Assoziationen in den Kopf. Das Ding ist aber erstmal nur eine Vektorgrafik. Und 1971, Phil Knight, der Gründer von Nike, hat gerade mal $35 dafür bezahlt. Das heißt, erstmal ist es wirklich einfach nur ein Bild, was erstmal wertlos ist, also eine schwache Marke. Verbinden wir aber dieses Symbol mit starken Assoziationen wie dem besten Topscorer im Fußball aller Zeiten und der besten Tennisspielerin der Welt, haben wir eine starke Marke. Okay. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass die Sponsorenverträge relativ teuer sind. Das heißt, was ist der Vorteil? Also was bringt uns das am Ende? Beispiel, das ist ein ganz normales T-Shirt. Das kostet ohne Branding wahrscheinlich zwischen 5, 10, vielleicht noch 15 Euro, je nach Herstellungsort und Material. Verknüpfen wir das gleiche Produkt mit einer starken Marke, können wir dafür 50 Euro nehmen. Wie kann das Sinn ergeben? Das ergibt Sinn, weil die Zielgruppe die starken Assoziationen, also die starke Brand, mit dem Produkt verbindet. Denn du verkaufst nicht das Produkt, sondern eine Welt um das Produkt. Okay, Nike ist also für GewinnerInnen. Hier ist beispielsweise eine Anzeige. Wir sehen auf der Kleidung nirgendwo Nike-Logo. Das heißt, es geht wirklich nur um die Welt um das Produkt. Hier ist einmal der Instagram-Feed und man sieht Top-Athleten, die alles geben, um tatsächlich zu gewinnen. Das heißt, ich möchte eine Gewinnerin sein, jetzt bin ich es. Das ist natürlich ein bisschen überspitzt dargestellt. Man könnte es auch so formulieren, ich bin bereit, mein Bestes zu geben. Aber uns geht es natürlich darum, die richtigen Assoziationen zu erschaffen, wie beispielsweise Nike sich mit Top-Athleten assoziiert. Okay, die meisten Brands entstehen aus Versehen. Warum? Weil sie sich nicht bewusst sind, dass sie in die Welt rausgehen und die ganze Zeit mit Dingen assoziiert werden. Gute Brands entstehen bewusst und genau das wollen wir heute machen. Und es ist völlig egal, ob ihr eine B2C-Brand habt, ob ihr eine B2B-Brand habt, das ist völlig egal. Branding funktioniert aus meiner Sicht immer gleich. Zum Start brauchen wir aber immer ein Produkt oder eine Dienstleistung. Das ergibt Sinn. Da beginnen wir. Und jetzt kommt mit Abstand der aus meiner Sicht wichtigste Prozess im Branding. Die Positionierung. Wir haben nämlich mittlerweile ein so großes Angebot wie noch nie zuvor. Und jetzt müssen wir uns in diesem riesigen Angebot zurechtfinden und unserem Produkt eine Lücke öffnen, eine Nische öffnen. Wie funktioniert das? Ein Riesenplayer und ein riesiger Teil des Marktes von Energy Drinks geht an Red Bull, weil die waren ziemlich früh dran und die haben beispielsweise sich relativ schnell mit Extremsportarten assoziiert und sich damit einen riesigen Markt geöffnet. Vielleicht habt ihr im Supermarkt in letzter Zeit diesen Energy Drink entdeckt, Holy. Kommt euch das bekannt vor? Schon mal irgendwo gesehen? Okay, ich sehe ein paar nicken. Okay, sehr schön. Das, auch wenn es erstmal nicht so aussieht, ist auch ein Energy Drink, aber wie positioniert er sich gegen Red Bull, weil erstmal ist das ja tatsächlich eine Konkurrenz. Dieser Energy Drink hat keinen Zucker, kein Taurin, keine Zusätze und die Koffeinquelle kommt aus grünem Tee und die Brand behauptet, umweltbewusster zu sein. Okay, man merkt schon, da sind auf jeden Fall Unterschiede, weil Taurin und ordentlich Zucker finden wir auf jeden Fall in dem Konkurrenzprodukt. Jetzt gucken wir uns einmal ganz kurz die Landingpage an. Und wir sehen, okay, warum ist das Ganze jetzt umweltbewusst? Also es ist ja wirklich erstmal nur ein Produkt. Es ist de facto so, dass wir Holy, den Energy Drink, selbst mixen müssen. Das heißt, wir bekommen ein großes Behältnis und mischen das Ganze mit Wasser beispielsweise. Das heißt, die Produktion braucht nicht so viel CO2 und wir haben nicht so viel Verpackungsmüll. Klar, wir haben ein Pfandsystem, aber wir wissen alle, manchmal sehen wir auch Pfandmüll im Wald oder im Meer und das wird eben umgangen. Okay, ihr seht auch schon, die Visualität ist ganz anders als bei Red Bull und man merkt schon, dass das Ganze auf eine sehr junge Zielgruppe abzielt, deswegen kannten das vermutlich auch nicht unbedingt gleich alle und ihr merkt auch bei der Bildsprache bzw. der Formsprache, das geht so ein bisschen in die Gaming-Nische. Ich werde da nochmal ein bisschen konkreter. Ihr seht zum Beispiel hier in der Copy kräftig reinshoppen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ihr nicht, wenn ihr einkaufen geht, alle sagen würdet, ja, ich werde jetzt erstmal kräftig reinshoppen. Okay, so sieht der Instagram-Feed aus. Und wenn wir das mit Red Bull vergleichen, da sehen wir nur Extremsportarten, sind das zwei völlig unterschiedliche Paar Schuhe. Das heißt, durch Positionierung konkurrieren diese beiden Produkte nicht. Denn wer sich gut positioniert, hat keine Konkurrenz. Und jetzt ist die Frage, wie können wir denn unsere eigene Brand positionieren? Da beginnen wir immer mit dem aus meiner Sicht mit Abstand wichtigsten Teil, dem Customer Avatar. Customer Avatar kennen wir vielleicht auch als Persona. Es geht aber eigentlich nur um die Menschen, die wir am Ende erreichen wollen und die von unserem Angebot profitieren. Und da sage ich immer, so konkret werden wie möglich. Wie sieht die Welt meiner Zielgruppe aus? Denn wie gesagt, wir verkaufen nicht das Produkt, sondern eine Welt um das Produkt. Ich habe zwei Beispiele mitgebracht. Das ist einmal ein Moodboard. Und wenn wir uns das einfach nur kurz anschauen, können wir uns vielleicht sogar den Tagesablauf einer solchen Person vorstellen und wie es vielleicht sogar in dem Zimmer riecht. Also da heißt es wirklich sehr konkret werden. Ich nenne diesen Customer Avatar einfach mal den Ashtray Carboy. Und wenn wir das machen, werden wir auf der einen Seite natürlich sehr bildlich, wenn wir Moodboards machen, aber auf der anderen Seite wollen wir natürlich auch alle Assoziationen sammeln, die wir damit verknüpfen können. Ich mache einfach mal ein Beispiel. Es könnte sein, dass dieser Customer Avatar folgende Associate Brands mag. Vielleicht hat er ein Carhartt-Produkt im Schrank, vielleicht eine Levi's Jeans, vielleicht auch eine G-Star Jeans und auch der Vibe von Post Malone passt natürlich zu diesem Customer Avatar. Ein zweites Beispiel ist dieses hier, sehr konträr. Ich nenne diesen Customer Avatar die Palm Drive Princess und ich bin mir sicher, dass man auch da sich wieder einen Tagesablauf vorstellen kann, in welche Cafés geht diese Person, Spoiler. Genau, und welche Associate Brands habe ich mir auch einfach mal vorgestellt, das könnten zum Beispiel diese Produkte sein. Okay, je konkreter der Customer Avatar, desto besser ist die Positionierung, denn wir verkaufen ja nicht das Produkt, sondern eine Welt um das Produkt. Virgil Abloh, der ehemalige Designer von Louis Vuitton und Off-White, meinte mal, das ist eine Kerze. Also es ist wirklich einfach nur eine Blechbüchse mit Wachs drin und einem Docht. Und er sagte, wenn ich diese Kerze in eine Garage stelle, sieht sie aus wie Müll. Wenn ich sie aber in eine weiße Galerie stelle, ist es ein Artwork. Das heißt, der Kontext um das Produkt ist hier entscheidend. Wie bekommen wir also unsere Brand in die Welt der Zielgruppe? Da brauchen wir als zweites, wenn wir den Custom Avatar wirklich ganz klar gespannt haben, dessen Dream Outcome, also dessen Wunschergebnis, welchen Vorteil bekommt er in der Brand. Und da gibt es im Marketing die vier großen Pains. Das ist einmal Geld, einmal Zeit, einmal Status und einmal Gesundheit. Das heißt, wenn wir jemandem Geld sparen können oder vielleicht sogar zu mehr Geld verhelfen können, haben wir einen Pain gelöst und ein Dream Outcome erfüllt. Zeit ist klar, wenn wir Menschen Zeit sparen können, ist es natürlich auch immer hervorragend. Ich meine, die ganzen SaaS-Tools, also die ganzen Softwares, die wir jetzt auch im Business häufig benutzen, die verschnellern einfach unseren Arbeitsalltag, wie zum Beispiel auch ChatGPT. Status wird häufig missverstanden. Bei Status denken wir häufig an die typischen Statussymbole wie ein teures Auto oder eine teure Jacke. Status ist aber nicht weniger als die Identifikation. Das heißt, Nike ist beispielsweise aus meiner Sicht auch eine Statusbrand, weil wir identifizieren uns mit einem größeren Zusammenhang. Der vierte Pain ist Gesundheit. Und Gesundheit ist dann sowas wie AG1, also irgendwelche oder Whoop oder Smartwatches, die einfach so ein bisschen unsere Gesundheit fördern können. Das heißt, das Dream Outcome ist immer, ich bin fitter danach. Okay, um das Dream Outcome einmal sehr konkret zu machen, habe ich noch ein Beispiel mitgebracht. Vielleicht habt ihr im Supermarkt schon mal diese Dinger gesehen. Vitamin Well. Und diese Produkte haben sich im Softdrink-Bereich aus meiner Sicht super spannend positioniert, weil sie natürlich auch auf diesem Gesundheitsaspekt basieren und nicht einfach nur auf Geschmack. Und wenn wir uns das genauer anschauen, steht auf den Produkten sogar das Dream Outcome der Zielgruppe. Das heißt, heute ist es super warm, ich bin wahrscheinlich bis späten Nachmittag hier, vielleicht habe ich vergessen zu trinken, bin ein bisschen dehydriert, gehe in den Laden und sage, boah, ich brauche jetzt wirklich sehr dringend was zu trinken. Ich hole mir natürlich Hydrate. Ich hatte vielleicht gestern Fußballtraining, merke, dass meine Beine sauer werden. Warum auch immer, hole ich mir Recover. Ihr seht, worauf ich hinaus will. Das heißt, wir haben einen sehr konkreten Customer Avatar mit einem Dream Outcome und unsere Brand ist praktisch der Schlüssel zwischen diesen beiden Elementen. Okay, und wie kann ich jetzt meine Brand in dieser Welt platzieren? Das funktioniert ganz typisch, wenn wir eine Brand entwickeln, natürlich mit Visualität, Tonality und Wortwahl. Also wie sieht das Logo aus, was ist die Farbpalette, was passt einfach zu der Zielgruppe, wie spricht diese Zielgruppe, sollte ich sie eher siezen, soll ich sie duzen, die Wortwahl, sollte ich kräftig reinshoppen oder sollte ich tatsächlich einfach nur ganz normal einkaufen? Ihr seht, worauf ich hinaus will. Ich habe das Beispiel nochmal hier eingebunden. Okay, jetzt kommen wir tatsächlich auch nochmal zu einem super spannenden Teil der Positionierung, den viele Unternehmen aus meiner Sicht völlig außer Acht lassen. Und zwar sind wir ja soziale Wesen mit einem hohen sozialen Bedürfnis. Die längste Studie der Welt, die wird seit 1936 geführt und begleitet Menschen von Anfang bis Ende ihres Lebens. Und alle Menschen sind natürlich super individuell, aber es gibt eine Sache, die gemeinsam scheint. Und zwar werden die Menschen am ältesten, die gut sozialisiert sind. Dazu kommt noch, dass wir seit 1960 einen starken Rückgang von Religion haben. Wir haben aber trotzdem das Bedürfnis, einer Gemeinschaft anzugehören und suchen auch nicht selten die Sinnfrage und Erfüllung im Kollektiv. Deswegen kann ein Unternehmen oder ihr mit eurer Brand da anfangen, dass ihr einfach mal ein Mission Statement formuliert. Also inwiefern gehe ich den gleichen Weg wie meine Zielgruppe und stehe auch für das Gleiche ein? Das zweite ist, und aus meiner Sicht sehr stark unterschätzt, ist ein Wertesystem. Wenn wir nämlich mit unserer Brand bestimmte Werte verknüpfen, wie Loyalität oder ich habe jetzt auch mal Nachhaltigkeit und Dankbarkeit mit reingehauen, dann sind wir zeitgemäß. Und das klingt jetzt erstmal super abgedroschen. Wenn wir aber tatsächlich ein klares Wertesystem spannen, bringt es natürlich nichts, wenn wir das nicht einhalten. Weil wenn wir intern einen Workshop machen mit dem Unternehmen und sagen, hey, das sind unsere Unternehmenswerte, die wollen wir unbedingt vertreten, aber die kriegt man draußen gar nicht mit. Heißt, muss ja gar nicht heißen, dass sie nicht eingehalten werden, aber beispielsweise bekommt man auf Social Media nie mit, dass diese tatsächlich eingehalten werden. Und da heißt es wirklich Authentizität vor Perfektion. denn Kompromisse können durch ein klares Wertesystem als Stärke kommuniziert werden. Beispiel: Nachhaltigkeit bei Holy. Normalerweise würde ich sagen, ich kaufe das Ding für, weiß ich nicht, 10 Euro oder so und ich soll mir das auch noch selber mischen. Durch den Aspekt Nachhaltigkeit ist es aber ein Vorteil und kein Nachteil mehr. Ergibt das Sinn? Cool. Um dieses Wertesystem noch spürbarer zu machen, das unterscheidet gute, also großartige Brands von guten Brands, nutzen Marken einen Villain, einen Endgegner, etwas, wogegen sie sich positionieren. Das heißt, was ist außerhalb dieses Wertesystems oder wie können wir dieses Wertesystem noch intensivieren? Beispiel: Patagonia against Fast Fashion. Oatly gegen die Milchindustrie. Da steht sogar auf den Milchverpackungen drauf, dass die normale Milchindustrie einen höheren CO2-Fußabdruck hat und so weiter. Duolingo, letztes Beispiel, positioniert sich ganz klar gegen langweiligen Unterricht. Okay, ich fasse noch einmal ganz kurz zusammen und hole einmal ganz kurz wieder rein. Wir haben einen Customer Avatar mit einem konkreten Dream Outcome. Und bevor wir an unser Mission Statement und unsere Organisation denken, ist das alles, worum wir uns wirklich kümmern, zu dem jetzigen Zeitpunkt. Danach kommt das Mission Statement, das Wertesystem und The Villain, aber nur, um die ersten Erkenntnisse schlüssig zu ergänzen. Okay, jetzt geht's an die Touchpoints. Aber bis hierhin habt ihr auf jeden Fall erstmal das Fundament gegossen. Die typischen Touchpoints, wenn wir aus der Marketingperspektive sprechen, sind bezahlte Werbung, E-Mail-Marketing, Customer Experience. Customer Experience ist alles, was die Dienstleistung oder das Produkt betrifft, wie es wahrgenommen wird. Beispielsweise war für mich eine Customer Experience Entscheidung, dass ich diese Notizhefte mitgebracht habe, weil ich dachte, wenn ich in der Situation bin, würde ich mir gerne Notizen machen und ich mag es halt lieber haptischer als auf dem Handy beispielsweise. Genau, ein Beispiel. Social, ganz, ganz wichtig. Social Media habe ich heute auch nochmal ein bisschen als Beispiel genauer mitgebracht. Da schauen wir gleich einmal gemeinsam drauf. Das heißt, Branding ist bis hierhin, wenn wir uns das hier einmal nochmal genauer anschauen, nichts, was unseren Prozess oder unser Unternehmen komplexer macht, sondern es reduziert unsere Optionen. Das heißt, unser Kompass ist wirklich klar. Wenn wir wissen, wir haben diese Möglichkeiten, dann fahren wir ganz klar danach. Und bei jeder Entscheidung überlegen wir uns immer, zahlt es darauf ein oder nicht? Widerspricht es unserem Wertesystem oder nicht? Hat das was mit meinem Customer Avatar zu tun oder nicht? Und das ist nicht unbedingt notwendig, aber ich kann es auf jeden Fall empfehlen. Und vielleicht erinnert ihr euch noch aus der Schule an die unterschiedlichen Archetypen. Und ihr könnt tatsächlich einfach mal eure Ergebnisse aus den Punkten hier einfach mal bei ChatGPT reingeben. Oh, warte, wo war ich hier? Und sagen, hey, sag mir mal 3 Archetypen, die dazu passen. Ich habe hier mal einfach Beispiel Harley Davidson ist ganz typischer Outlaw. Nike ist natürlich der Hero, der geht auf Mastery. Und wenn wir das haben, dann haben wir wirklich so einen klaren roten Faden, dass wir wirklich überhaupt nicht mehr raten müssen. Denn der Ashray Cowboy ist mit Sicherheit auch ein Outlaw, würde ich annehmen. Okay, schauen wir uns einmal diese unterschiedlichen Schnittstellen an. Das Nummer 1 Prinzip im Marketing, das habt ihr vielleicht auch schon mal gehört, ist Show, don't tell. Das heißt, wir wollen nicht sagen, dass wir etwas sind, sondern wir wollen es verkörpern. Viele Unternehmen sagen beispielsweise heutzutage, sie wären mega nachhaltig. Sie haben sogar eine grüne Verpackung. Das Problem ist, wir wollen es zeigen, wir wollen es nicht sagen. Wenn ich also beispielsweise die Brand den Kiloladen nehme und für die irgendwie ausdrücken will, dass tatsächlich Secondhand-Mode nachhaltig sein könnte, dann würde ich das beispielsweise so machen. Eine Jeans verbraucht in der Herstellung durchschnittlich ca. 7.000 bis 11.000 Liter Wasser. Eieiei. Das entspricht ungefähr 70 vollen Badewannen oder, wenn man es so will, dem Trinkwasserbedarf einer Person für 9 bis 10 Jahre. Warum die Jeans nicht also Secondhand shoppen und dem Planeten ein bisschen Stress sparen? Ihr seht, worauf ich hinaus will. Show, don't tell. Super nachhaltig. Und da ist es auch in Ordnung, wenn man manchen Leuten vielleicht damit auf den Fuß tritt, weil wir wollen ja nicht allen gefallen, sondern nur unserem Customer Avatar, wie beispielsweise dem Ashray Cowboy. Denn der Ashray Cowboy wird sich mit Sicherheit nicht für Beiträge beispielsweise auf Instagram interessieren, die für die Palm Drive Princess bestimmt sind. Und viele Unternehmen scheuen sich, den ersten Schritt zu gehen, was ich auch verstehen kann, weil wenn man, sag ich mal, schon eine ältere, etablierte Marke ist, wie soll ich mich in das kalte Wasser stürzen? Eine Möglichkeit wäre, ein Pilotprodukt oder mehrere Pilotprodukte zu nehmen. Das hat Lego geschafft. Eine Kinderspielzeugmarke hat es geschafft, sich im Markt für Erwachsene zu positionieren. Und das ist auch wirklich nicht schlecht. Und da sind dann, da merkt ihr schon, wenn ihr euch die Verpackung anschaut, das sieht ganz anders aus als die Kinderprodukte. Das heißt, da entstehen wieder diese Assoziationen, die wir aufbauen wollen. Ein zweites Beispiel ist die Apple Watch. Apple hat sich tatsächlich in den Fitnessmarkt bewegt, obwohl sie vorher damit überhaupt nichts zu tun hatten. Ein drittes und letztes Beispiel sind die Red Bull Organics, weil die sind auch erstmal überhaupt nicht so wie der typische Energy Drinks und auf einmal sind diese Dinger, sind Red Bull Produkte in Cafés und teilweise auch Bioläden zu finden. Okay. Wir haben also diese vier Möglichkeiten. Zur Customer Experience zähle ich beispielsweise übrigens auch die Webseite. Und wir wollen uns natürlich immer fragen, wie holen wir auf diesen unterschiedlichen Schritten unsere Zielgruppe am besten ab und bauen die richtigen Assoziationen auf. Dafür habe ich den Sitz der Empathie entwickelt. Und es lohnt sich, sich da regelmäßig, gedanklich, natürlich, metaphorisch einmal raufzusetzen. Wenn ich der Ashtray Cowboy wäre, würde ich mich überhaupt für den Beitrag interessieren, den ich vorhabe zu posten? Und würde ich für diesen Beitrag überhaupt aufhören zu scrollen? Ganz klassisch die Hook in einem Beitrag. Das ist aber zum Beispiel auch bei einer E-Mail der Betreff. Würde ich diese E-Mail überhaupt öffnen? Na, das ist der nächste Schritt. Würde ich das Ding auch weiterlesen und würde ich am Ende irgendeine Call to Action eingehen? Zum Beispiel, wenn ich die E-Mail bekomme vom Watercan-Festival, dass ich mir bitte einmal diese App laden soll, dann ist ganz unten der Call to Action und am Anfang müssen die mich nachher natürlich einmal wecken. Ah, okay, ja, du bist ja Speaker, vielleicht ist es mal an der Zeit. Okay, sprechen wir gerne noch einmal über Social Media, weil auch da, wie gesagt, funktioniert der Sitz der Empathie fantastisch und Social Media ist ja unsere Möglichkeit, ohne jegliches Budget, sondern nur mit Zeitressourcen unsere Zielgruppe zu erreichen und die richtigen Assoziationen für unsere Brand aufzubauen. Dafür würde ich gerne einmal die Basis von Social Media anreißen. Wie funktioniert das überhaupt? Und egal, ob ihr TikTok wählt, Instagram, Pinterest, YouTube, die funktionieren alle auf dem gleichen Prinzip. Denn wie verdient eine Social Media Plattform ihr Geld? Mit Werbung. Das heißt, je mehr Menschen mehr Zeit auf einer Plattform verbringen, desto mehr Werbung können wir schalten. Das ergibt Sinn. Das heißt, Social Media Detox und so weiter oder Dopamin Detox, die Konzepte haben wir alle schon tausendmal gehört. Wir wissen, wie die Algorithmen auch irgendwie funktionieren. Aber um das nochmal zusammenzufassen, die Social-Media-Plattformen verdienen praktisch mit der Aufmerksamkeit der Leute Geld. Das heißt, der Ashtray Cowboy will Sachen sehen, die den Ashtray Cowboy interessieren und die Palm Drive Princess möchte Sachen sehen, die sie interessiert. Und ihr müsst euch vorstellen, wir haben auf Social Media gerade auch durch die KI-Bildmodelle einen so unfassbaren Ausstoß, ich nenne es die Content Pollution, dass diese Leute natürlich auch ein bisschen sensibler geworden sind. Das heißt, wenn wir beispielsweise nicht diese Assoziation im Feed des Ashtray Cowboys platzieren, fängt er an, schlüssig um diese Posts herumzugehen und der Algorithmus gibt ihm natürlich nur die Sachen, die ihn interessieren. Und wenn wir in unserer Zielgruppe ankommen wollen, müssen wir natürlich auch irgendwie Posts machen, die bei der Zielgruppe auch ankommen. Und dafür sitzt der Empathie. Beim Konzept, beim Copywriting, beim Dreh, bei der Hook. Immer fragen, okay, bin ich hier auf dem richtigen Pfad, die richtigen Assoziationen aufzubauen. Ein ganz einfacher Trick, einen guten Beitrag aufzubauen, dafür habe ich einmal zwei kleine Frameworks mitgebracht. Das ist die Retention Rate. Die Retention Rate, die kann man beispielsweise bei TikTok auch bei jedem Beitrag einmal ansehen, wie das in dem Beitrag war und die auswerten. Die Retention Rate sagt einfach nur, wie viele Menschen schauen sich den Beitrag von Anfang bis Ende tatsächlich an. Und wenn wir beispielsweise beim Ashtray Cowboy, weiß ich nicht, eine Taylor Swift Performance platzieren, ist er relativ schnell weg vom Fenster, weil für ihn ist kein Mehrwert da drin. Wenn wir es aber hinbekommen, über die gesamte Dauer Mehrwert zu liefern, schauen sich die Leute den Beitrag von Anfang bis Ende an und der Algorithmus versteht diesen Beitrag als irrelevant und platziert ihn bei Menschen mit ähnlichen Interessen. Okay, wie können wir das Ganze aber tatsächlich händisch angehen, wenn wir beispielsweise ein Konzept machen oder Copy schreiben? Das geht mit dem bekannten AIDA-Framework. Das ist ein ganz bekanntes Copywriting-Framework. Das habe ich absolut nicht erfunden. Aber es ist wirklich das Einfachste, was ihr machen könnt, dass ihr sagt, ich habe das Beispiel Blog einfach mal genommen. Ihr habt beim Blog immer eine Überschrift, ein Subheading, ein Body und am Ende im Optimalfall eine Call to Action. Also was kann ich im Anschluss überhaupt machen, wenn ich diese Copy zu Ende gelesen habe? Im ersten Moment, das kennt ihr vielleicht auch, wollen wir die Aufmerksamkeit greifen. Das heißt, sprechen wir beispielsweise von einem Reel oder von einem TikTok, dann wollen wir ja in den ersten 3 Sekunden der Zielgruppe das Gefühl geben, dass sie bei diesem Beitrag richtig sind und Aufmerksamkeit erzeugen. Im zweiten Moment wollen wir Interesse erwecken, also warum sollte ich mir das Ding tatsächlich bis zum Ende anschauen oder durchlesen? Und danach haben wir genug Zeit, den restlichen Kontext zu ergänzen. Ganz zum Schluss ergibt es immer Sinn, ein Call to Action einzubauen. Viele vergessen das tatsächlich. Sowas wie, hey, wenn sich das interessiert hat, folge für mehr oder in unserer Biografie findest du den Link zu der Eventanmeldung. Okay. Attention ist beispielsweise auch sowas wie der Name dieser Session oder ein E-Mail-Betreff. Also ihr merkt schon, das variiert, je nachdem, welchen Anlass ihr habt. Okay. Dazu kommt, dass alle heutzutage professionell aussehen. Warum? Wir haben KI-Tools, die einigermaßen gute Logos generieren können. Wir haben Canva. Canva ist super krass, wenn wir uns vorstellen, da gibt es fertige Templates, wir passen nur unsere Farbpalette an und haben auf jeden Fall einen professionellen Beitrag. Das Problem ist nur, Corporate zieht überhaupt nicht mehr, weil das alle können. Man braucht nicht mehr eine sehr gute Agentur, um das zu machen, sondern mittlerweile kann das jeder von einem relativ billigen Laptop von zu Hause. Ein Beleg dafür ist folgender. Ich habe einfach mal in meinem Feed Werbung gescreenshottet. Auf der linken Seite seht ihr Forrest Gump und ihr seht, die Anzeigen sehen eher so aus, als wäre das tatsächlich aus einer Story gescreenshottet, als eine tatsächliche Werbeanzeige. Auf der rechten Seite, da muss ich sagen, war ich tatsächlich auch ein bisschen erschrocken, seht ihr meinen Copywriting-Feed bei YouTube mit einem Ad von Google. Und ich war wirklich erschrocken, wie unfassbar ähnlich die beiden sich erstmal sehen und wie sie sogar genau gleich aligned sind und in die richtige Richtung gucken. Worauf ich hinaus will ist, ihr seht hier kein fancy Google-Logo im ersten Moment, sondern ihr seht Menschen wie euch, die zu euch passen, eure Zielgruppe. Okay, mein Appell an euch, wir haben es fast geschafft. Sei nahbar im Branding, sei authentisch, super wichtig, Werte definieren und die auch wirklich verkörpern. Ich könnte zum Beispiel hier heute in einem Anzug stehen, aber das bin ich halt einfach nicht. Das sind Assoziationen, die ich nicht aufbauen kann, weil ich kann sie nicht authentisch repräsentieren. Sei auffällig, wie gesagt, go bold. Imperfection ist wirklich das neue Perfekt. Und sei eine Brand von morgen. Bis hierhin vielen Dank. Ich habe auf jeden Fall noch Sticker mitgebracht. Nehmt mit, wenn ihr möchtet. Und wenn ihr Hilfe braucht, eure Brand hochzujagen, kommt einfach auf mich zu. Ihr könnt einfach mit mir sprechen. Hier sind nochmal 2 QR-Codes. Einmal Webseite, einmal LinkedIn. Schaut euch das super gerne an. Ansonsten vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Es hat auf jeden Fall Spaß gemacht, den Festivalauftakt hier mitzugestalten. Und euch einen sehr schönen Festivaltag. Kommt gerne auf mich zu, wenn ihr noch über irgendwas schnacken wollt. Ich bin auf jeden Fall noch eine Weile hier. Danke für eure Aufmerksamkeit.